Ich habe jetzt gerade gehört von jemandem, der mit einem Kühlschrank auf den Kilimandscharo gestiegen ist. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, warum? Meine Erfahrung ist, dass wenn wir so einen Sinn und Zweck da reingeben in diese Unternehmung, diese draußen Unternehmung, uns eine Aufgabe stellen, wirklich eine konkrete Aufgabe stellen, dass wir dann besser motiviert sind, dass es uns dann besser gelingt, das regelmäßig zu machen. Also ganz im Ernst, auch zum Beispiel Klamotten auszusortieren und die dann irgendwo hinzubringen, an irgendeine Stelle, wo sie anderen noch helfen. Auch das kann ein wunderbares kleines Abenteuer sein. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich habe heute ein paar Gedanken für euch über den Sinn und Unsinn des Abenteuers. Es geht um verrückte Ideen, solche, die anderen etwas bringen und solche, die nur für uns irgendeinen Sinn ergeben. Es gibt heute auch noch mal ein paar praktische Tipps zu den Themen aus den letzten Folgen. Es gibt Feedback von euch, von den Hörerinnen und Hörern und ich hoffe und wünsche mir, dass auch diese Folge wieder Lust macht, da rauszugehen, zu entdecken, zu machen, zu tun. Der Frühling ist da, egal wie das Wetter ist. Der Frühling ist da. Wir haben jetzt gerade noch April, da ist es ein bisschen durchwachsen, aber es blitzt hier und da natürlich die Sonne durch. Wir haben schon teilweise ein bisschen Gefühl von Sommer und der Sommer kommt. Wir sollten jetzt da wieder raus und wir sollten das uns wiederholen, was das Draußengefühl ja auch besonders macht. Diese gewisse Euphorie, die ich zumindest immer verspüre, wenn ich mir was vornehme, irgendeine Unternehmung, irgendwas Besonderes, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie das wird, ob ich das schaffe, wie das mit dem Wetter ist. Aber genau diese Ungewissheit in Verbindung mit der Ahnung, dass das richtig gut werden kann, das macht es ja so aus, dieses Kribbeln. Und das Gefühl ist so schwer zu beschreiben, aber ich liebe das, wenn man etwas vorhat und dann einfach loszieht und diesen ersten Schritt tut und sich sagt, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt da raus und dann gucke ich mal, wie es wird. Und ich finde, das ist ein Gefühl, was sich ja auch im Frühling ein Stück weit wiederfindet, dieses Aufbrechen, dieser wieder Neubeginn und ja, sich ein Stück das zurückholen, was doch immer so gut war, auch zum Beispiel, als wir Kinder waren und so ungezwungen da raus sind und entdeckt haben und ja, zum einen im Außen entdeckt haben, aber auch eben in unserem Inneren. Zu was sind wir fähig? Wer sind wir eigentlich? Und das lässt manchmal etwas nach, wenn wir älter werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns das zurückholen können und dass wir das zurückholen sollten, auch wenn das natürlich nicht eins zu eins möglich ist. Aber dieses Gefühl, das kriegen wir wieder hin. Wenn diese Podcast-Folge einen kleinen Beitrag dazu leistet, dann würde mich das total freuen. Es geht heute um Kühlschränke, es geht um Sofas, es geht um Thüringen, den Kilimandscharo, es geht ums Müllsammeln, ums Vögelbeobachten, um Zahntabs, Sitzkissen und Barfußschuhe. Also diese Folge ist wirklich rappelvoll und wir gehen gleich gemeinsam rein. Ich freue mich, dass auch diese Folge wieder von AG1 unterstützt wird. Viele von euch kennen sicher die Multivitamine, die man in der Drogerie kaufen kann, einzelne Nahrungsergänzungsmittel und Pillen. Das sind immer spezialisierte Supplements für bestimmte Bereiche. Ihr müsst aber nicht zu 10 unterschiedlichen Vitaminpillen greifen. Ihr könnt auch einfach morgens ein Glas AG1 trinken. AG1 ist eine Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Und dieses Pulver löst ihr einfach einmal am Tag in Wasser auf. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Das Ganze schmeckt gut, das finde ich wirklich immer ja erstaunlich, weil es so besonders ist, denn viele dieser Mischungen, die schmecken mir nicht wirklich und AG1 trinke ich jeden Morgen richtig gerne. Das liegt sicherlich auch daran, dass kein zugesetzter Zucker drin ist, dass keine künstlichen Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe da drin sind. Außerdem ohne Gluten, ohne Eier, ohne Nüsse, ohne Milch. AG1 unterstützt auch den Energiestoffwechsel und das finde ich gerade jetzt so wichtig, wenn du im Frühling eigentlich Lust hast, da rauszugehen und aktiv zu sein, irgendwas dich aber manchmal noch so ein bisschen zurückhält, irgendeine Schwere vom Winter, die da nochmal an dir zieht. Ich war jetzt gerade 3 Tage draußen unterwegs und habe dummerweise mein AG1 vergessen, obwohl es doch diese praktischen Travel Packs für unterwegs gibt. Bin ein bisschen verschnupft wieder nach Hause gekommen und habe mich jetzt richtig drauf gefreut, morgens wieder mein Glas mit dem grünen Pulver trinken zu können. Wenn ihr das auch mal testen wollt, dann schaut auf drinkag1.com/frei-raus vorbei. Da findet ihr alle Informationen und auch Informationen dazu, wie ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie 5 kostenlose dieser praktischen Travel Packs bekommt. Den Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Es ist Mittwoch. Ich zeichne diese Folge also am Tag vor ihrer Veröffentlichung auf. Und ich werde erst so langsam wieder ein bisschen munterer, weil ich mit ein wenig Schlafdefizit in diese Woche gestartet bin. Ich war am Wochenende auf 2 verschiedenen Veranstaltungen. Einmal im Siebengebirge, etwas südlich von Bonn, auf so einer größeren Weiterbildungskonferenz. Da durfte ich einen Vortrag halten. Alles ganz schick. Im Steigenberger Grand Hotel war die Veranstaltung und da durfte ich auch übernachten. Also habe es mir richtig gut gehen lassen. Hatte die Möglichkeit, mich da auch noch ein bisschen umzusehen, ein bisschen laufen zu gehen, auf und ab. Es ging da sehr auf und ab mit ganz tollen Ausblicken auf den Rhein. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit da. Dann war ich im Anschluss noch in Frankfurt auf einer Veranstaltung von Globetrotter. Da kommen ja jetzt in den nächsten Wochen immer mehr noch dieser Veranstaltungen in anderen Orten. Das sind so Testveranstaltungen, kleine Outdoor-Messen. Da durfte ich einen Vortrag halten und einen Workshop machen. Hab dann in der Nacht als Kontrastprogramm draußen geschlafen in der Hängematte. Hab richtig gut geschlafen in der Hängematte. Also daher rührt das Schlafdefizit nicht. Das entstand dann, als ich nach Hause fahren wollte von Frankfurt aus. Und zwar so gegen 18 Uhr. Am Sonntagabend, da war ich in Hamburg am Ende an meiner Haustür morgens um 8 am nächsten Morgen, am Montag, also 14 Stunden später. Das war in der Tat ein Mikroabenteuer, was ich da erlebt habe. Ich bin gar kein Freund davon, ständig zu schimpfen auf die Bahn. Das will ich an dieser Stelle auch gar nicht tun. Aber Fakt war einfach, dass es einige Verzögerungen gab und einige Probleme, die nicht geplant waren. Und ich irgendwann um 12:30 nachts dann in Hannover am Hauptbahnhof gestrandet war. Da hatte ich dann so 3 Stunden, bis der erste Zug nach Hamburg wieder fuhr, wo ich ja zu Hause bin. Der hatte dann auch nochmal 2 Stunden Verspätung. Ich habe also 5 Stunden am Hauptbahnhof Hannover in der Nacht verbracht. Da hat nicht viel aufgehabt, außer eine große Fastfood-Kette, wo ich dann einige Zeit verbracht habe und ein Cappuccino 5 Stunden lang getrunken habe. Ich habe im Nachhinein gedacht, Mensch, hätte ich auch irgendwo hinlegen können zum Schlafen. Ich hatte zumindest meinen Schlafsack dabei, keine Isomatte, sondern meine Hängematte und so ein Underkilt, also nochmal eine Isolierdecke für die Hängematte hätte ich drunter legen können. Habe aber gedacht, du hast ja hier deinen ganzen Kram dabei, hast einen Rechner dabei, das möchtest du nicht dann einfach neben dir stehen lassen. So, das könnte ja jederzeit jemand dann wegnehmen, wenn du wirklich schläfst. Und nachts am Hauptbahnhof in jeder größeren deutschen Stadt ist es dann auch nicht so angenehm. Laufen auch viele Menschen rum, die auf den ersten Blick zumindest jetzt nicht so besonders vertrauenswürdig erscheinen. Im Nachhinein habe ich gedacht, warum hast du denn nicht einfach deine Sachen weggeschlossen in so ein Schließfach? Und dann hättest du ja sogar, ich hatte theoretisch Laufschuhe mit. Ich hätte ja noch mal eine Stunde laufen gehen können nachts in Hannover. Ich hätte mal gucken können, ob ich vielleicht etwas entfernt vom Hauptbahnhof in irgendeinem Park meine Hängematte aufhängen kann und da einfach 2 Stunden noch mal die Augen zumachen können. Irgendwie bin ich in dem Moment nicht so richtig darauf gekommen, aber das nehme ich mir jetzt mit für die nächsten Male, die dann vielleicht kommen, wenn es wieder eine ähnliche Situation gibt, dass ich da nochmal mehr nach einer Lösung gucke. Dieses Schließfach hatte ich aus irgendwelchen Gründen in der Situation nicht so richtig auf dem Zettel. Also das ist auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Was aber grundsätzlich, weil wir letzte Woche auch über diese Idee des Fluchtrucksacks gesprochen haben, also immer noch Rucksack gepackt zu haben mit den nötigen Basics, damit man schnell los kann auf ein Abenteuer, ohne lange Pack- und Vorbereitungszeit. Das nochmal jetzt auch weiter gedreht auf dies immer einen Schlafsack dabei haben, eine kleine Isomatte dabei haben. Wobei, jetzt wo ich das erzähle, fällt mir ein, ich hatte sogar eine Isomatte dabei und zwar so eine ganz ultra leichte, ganz kleines Packmaß, die habe ich gerade geschickt bekommen zum Testen und die hatte ich in Frankfurt, weil da das Workshop-Thema war, draußen übernachten ohne Zelt, hatte ich die dabei und habe die mal ausgepackt, um den Leuten die zu zeigen, weil die wirklich, die hat so Aussparungen, es ist eigentlich nur ein Grippe von Isomatte, dadurch ist die so leicht, lässt sich ganz schnell aufpumpen und die hatte ich in meiner Tasche. Habe ich auch nicht auf dem Zettel gehabt, dass ich die da hatte. Hätte also da auch liegen können, irgendwo auf dem Boden. Meine Hängematte habe ich aber auch dabei gehabt. So. Und eine Hängematte, ein Schlafsack und eine kleine Isomatte zum Beispiel, wie ich sie da hatte. Das hilft doch eigentlich in solchen Situationen. Dann kann relativ wenig passieren. Also auch das nehme ich mal mit, ob ich nicht vielleicht doch dann immer zur Not nochmal was dabei habe, wo ich mich irgendwo hinlegen kann. Und ja, nochmal mehr nach Lösungen und Möglichkeiten gucke, weil wenn du schon dann 5 Stunden totschlagen musst an so einem Ort, dann kannst du es dir ja auch ein bisschen gemütlicher machen und irgendwie das Beste da rausholen. Ja, das kleine Anekdote von meiner Rückreise jetzt nach Hamburg am Anfang der Woche beziehungsweise um den Wochenwechsel herum. Das war interessant. 14 Stunden Frankfurt bis Hamburg vor die Haustür. Aber wieder was gelernt, wieder was mitgenommen. Und mal gucken, was ich davon beherzige dann in der Zukunft. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen von euch zu den Themen aus den letzten Wochen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen, was in den Rucksack so kommt an Basics bei mir. Was gehört da rein? Und da kamen noch mal ein paar Ergänzungen von euch. Von einem Hörer der Hinweis auf ein Sitzkissen. Das ist für ihn so ein Gamechanger, ein kleines Sitzkissen dabei zu haben, dass er jederzeit irgendwo sitzen kann, ohne dass es nass wird, ohne dass es dann auf Steinen ist, irgendwo, wo es hart ist oder wo es noch irgendwie felsig ist und durchdrückt. Also ein Sitzkissen, ein leichtes kleines Sitzkissen dabei zu haben, jederzeit, ist für ihn ein Basic-Ausrüstungsgegenstand. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist sehr individuell. Ich denke immer, im Zweifel kann ich mich auch auf was anderes setzen, auf eine Jacke, Regenjacke oder was auch immer. Aber es gibt natürlich zweifelsohne diese Situation, wo so ein Sitzkissen Gold wert ist. Also vielleicht für euch auch nochmal so ein kleiner Impuls. Dann war die Frage von einem anderen Hörer nach Zahntabs. Die hatte ich kurz erwähnt letztes Mal. Das sind so kleine Pillen im Prinzip, die Zahnpasta ersetzen, die es plastikfrei gibt. Und da werde ich euch in dieser Woche in den Newsletter auch nochmal einen Link reinpacken, zu welchen, die ich empfehle. Die kann man nämlich wunderbar abzählen und ja, muss dann nicht eine ganze Tube Zahnpasta mitnehmen. Wenn ich weiß, ich bin 3 Tage unterwegs, dann nehme ich halt 6 solcher Tabs mit. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com/frei raus. Der erscheint jede Woche, immer am Sonntag und greift die Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen nochmal auf. Da sind weiterführende Links und Infos drin. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, macht das. Es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr ihn nicht mehr haben wollt, dann stellt ihr ihn halt einfach wieder ab. In der letzten Ausgabe hatte ich da auch zwei Rezepte für Energieriegel zum Selbermachen verlinkt. Auch darüber hatte ich in der letzten Folge gesprochen und hatte in dem Zuge erwähnt, dass ich die ohne Zucker mache, dass ich darauf achte, möglichst wenig Zucker in diesen Riegeln oder überhaupt in der Ernährung, in den Lebensmitteln zu haben. Dann kam der Hinweis von einer Hörerin, dass gerade in Notfallsituationen es ja unglaublich wichtig ist, Zucker zur Verfügung zu haben, damit unser System gut funktioniert, damit die Muskulatur gut funktioniert, aber damit auch unser Gehirn gut funktioniert und wir ja in einer Notsituation eben schnell verfügbare Energie bekommen. Und das ist natürlich total richtig. Was ich meine mit ich achte auf möglichst wenig Zucker, ist industrieller Zucker, der dazugesetzt ist, also künstlicher Zucker. Es ist für mich völlig fein, da Honig drin zu haben, auch gerne viel Honig. Fruchtzucker, also in Trockenobst ist ja unglaublich viel Fruchtzucker auch drin, der in solchen Situationen dann hilft. Aber ich achte eben darauf, dass es kein industriell verarbeiteter, künstlicher Zucker ist. Das hier nochmal in aller Deutlichkeit, weil diese Differenzierung ja sehr wichtig ist. Ist aber auch ein persönliches Ding von mir, dass ich darauf achte, möglichst wenig künstlichen Zucker zu mir zu nehmen. Ähnliches Ding übrigens mit den Kohlenhydraten. Das ist jetzt nichts, was irgendwie Outdoor- oder Wanderspezifisch ist, aber ein grundlegendes Thema. Die werden ja oft verteufelt, Kohlenhydrate, dass wir davon weniger essen sollten, wenn wir uns gesünder ernähren wollen. Aber Kohlenhydrate sind ja auch unglaublich wichtig als Energielieferanten. Und es sind nicht die Kohlenhydrate per se, die schlecht sind. Gemüse zum Beispiel hat unglaublich viele Kohlenhydrate. Oder auch Obst, und das ist ja nicht schlecht, das zu essen. Reis, guter Kohlenhydratelieferant zum Beispiel. Es sind meist diese Weizenprodukte oder Mehlprodukte wie Nudeln zum Beispiel, ja, oder Brot, die Kohlenhydratträger, von denen es in der Regel etwas weniger sein darf. Bei den meisten Menschen kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber das ist da die Differenzierung, die wichtig ist. Diese Sättigungsbeilagen, wie wir sie oft nennen, das Wort sagt schon einiges, ein bisschen zu reduzieren, dafür mehr Gemüse zu essen. Und da sind auch Kohlenhydrate drin. Das heißt nicht, dass das dann eine kohlenhydratarme Ernährung ist. Das wird auch oft falsch verstanden. Aber das nur zum Thema Zucker und Energie. Wir müssen die auch nicht über Brot reinkriegen. Wir können die auch anders reinkriegen. Also Nüsse zum Beispiel. So ein Riegel mit Nüssen, Haferflocken, Trockenobst, Honig liefert richtig viel Energie, ohne dass da Schokolade oder künstlicher Zucker drin sein muss. Dann kam noch ein ganz schöner weiterer Impuls zum Thema Fluchtrucksack. Und zwar schrieb eine Hörerin mir, dass sie nicht einen Rucksack fertig gepackt irgendwo stehen hat, weil sie diesen Rucksack ja auch für andere Sachen im Alltag manchmal braucht, sondern sie hat Packsäcke, zum Beispiel für die Schlafausrüstung oder für die Kosmetikausrüstung oder für die Küchenausrüstung, also so thematisch ein bisschen aufgeteilt. Und diese Packsäcke kann sie dann einfach in den Rucksack reinstecken, wenn es losgehen soll, und dann Aufbruch und Abmarsch. Finde ich eine sehr schöne Idee. Dann hat mir eine weitere Hörerin was geschrieben zu der Folge, in der es um Fitness fürs Wandern, für Outdoor-Unternehmungen ging. Übungen, die wir machen können, damit wir stabil werden, gerade unsere Beine stabil werden, unser ganzer Körper eben stabil in Herausforderungen da draußen, körperliche Herausforderungen reingehen kann. Sie schrieb mir, dass sie sich sehr intensiv beschäftigt, weil sie es auch unterrichtet, mit einer bestimmten Technik, die sich da nennt Alexander-Technik. Und in der es grob beschrieben nur darum geht, sich bewusst die eigenen Bewegungsmuster anzuschauen. Bewegungsmuster, die sich ja immer durchziehen, durch unsere Bewegung, egal wie sie aussehen, in dem Alltag. Also ob wir gehen, ob wir sitzen, ob wir gerade abwaschen oder, weiß ich nicht, das Bett ausschütteln. Egal wie wir uns bewegen, egal was wir tun, es gibt bestimmte Bewegungsmuster, Haltungen, die sich durchziehen und die nicht ganz so optimal sind. Und mit der Alexander-Technik wird eben da drauf geguckt, ganz bewusst diese Haltungs- und Bewegungsmuster aufzubrechen und zu verändern. Ohne jetzt gleich auf diese ja vorhandenen Bewegungs- und Haltungsmuster noch mit Übungen, in denen es um Kraftaufbau geht, diese ja Fehlhaltung, wenn wir so wollen, zu manifestieren. Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Alexander-Technik, wenn ihr wollt, guckt euch das mal an. Ich werde auf jeden Fall in den Newsletter auch nochmal einen Link packen, wo diese Technik ein bisschen detaillierter erklärt wird und wo ihr dann tiefer eintauchen könnt. Dafür vielen Dank für diesen Hinweis. Natürlich vielen Dank an alle, die Rückmeldung geben. Das ist immer ganz wertvoll. Und wie ihr merkt, kommt da dann auch nochmal ein bisschen weitere Inspiration, neue Impulse rum. Und deswegen teile ich das hier an dieser Stelle mal ganz gerne und werde das auch immer wieder tun, wenn da was drin ist, wenn da was zurückkommt von euch, wo ich denke, ah, das ist nochmal interessant auch für alle. Achso, einen Tipp habe ich noch, und zwar auch von einer Hörerin zum Thema draußen arbeiten. Ist einige Wochen her, dass wir das Thema hier mal hatten, aber viele von euch hören natürlich auch sich durch die alten Folgen und da fällt ihnen dann immer mal wieder nochmal was auf. Und zwar ging es da um die Möglichkeiten, draußen Arbeiten zu erledigen. Nicht irgendwelche Haus- und Hofarbeiten, sondern unter anderem auch Büroarbeiten. Also draußen wirklich am Bildschirm auch zu arbeiten. Sie sagt, sie macht das so oft. Und dieses Problem, was wir oft haben, wenn wir draußen am Bildschirm arbeiten wollen, dass die Sonne dann so blendet oder auf den Bildschirm scheint, das behebt sie damit, dass sie einfach ja mit einer Schirmmütze sich vor den Rechner setzt und die so ein bisschen runterzieht, sodass sie gerade noch genug sehen kann. Und das hilft ihr offenbar sehr, eben dann draußen auch bei Sonneneinstrahlung gut am Bildschirm arbeiten zu können und dadurch mehr Zeit in ihrem Alltag draußen verbringen zu können. Viele von uns arbeiten ja seit der Pandemie mehr von zu Hause aus, nicht alle und natürlich nicht nur, aber es ist definitiv mehr geworden und ich glaube, dass das ein guter Weg sein kann, für viele mehr Zeit draußen zu verbringen, indem sie überlegen, mehr diese Arbeit, die von zu Hause erledigt wird, auch nach draußen zu verlagern. Ob es Telefongespräche sind oder eben dann auch Arbeiten am Bildschirm. Gibt's aber eine extra Folge zu, könnt ihr euch gerne auch nochmal raussuchen. Outdoor Office ist da, glaube ich, im Titel. Da habe ich einiges aufgegriffen von einer schwedischen Wissenschaftlerin, mit der ich für mein neues Buch gesprochen habe über dieses Thema. Mit Charlotte Troje Pettersson heißt sie.
Ah, ich sehe gerade, ich habe noch zwei Punkte, die ich kurz mit euch teilen wollte. Einmal der Hinweis auf Barfußschuhe. Nochmal zu dieser Folge, wo es um die Fitness ging, wo ich eben schon die Alexander-Technik erwähnt habe als Tipp von einer Hörerin. Von anderer Seite kam da nochmal der Wunsch nach Empfehlungen für Barfußschuhe, weil ich das Barfußlaufen oder auch Barfußschuhe erwähnt hatte, um die Fußmuskulatur nochmal gezielt ein bisschen zu fordern und zu trainieren. Auf diesen Wunsch hin packe ich ein paar Tipps in den Newsletter zu dieser Folge. Dann hat mich eine Sprachnachricht erreicht von einem Hörer, die ich euch gerne kurz vorspielen möchte, weil ich glaube, dass sie euch vielleicht auch nochmal einen Impuls geben kann, wenn ihr euch in einer Situation befindet, bei Natur, bei einem Abenteuer, die doch ein bisschen schwierig, vielleicht sogar zu schwierig erscheint.
Guten Morgen, lieber Christo. Ich bin begeisterter Zuhörer deines Podcasts. Und als ich vor 2 Wochen von Magdeburg Richtung Berchtesgaden, Königssee unterwegs war, habe ich die Folge von dir gehört, wo es darum ging, mal so an seine Grenzen zu gehen, sich nicht zu dolle zu überfordern, aber doch irgendwie so ein bisschen an sein Limit zu gehen. Jedenfalls war ich am Königssee und bin gleich am ersten Tag, als ich aufgestanden bin in der Pension, habe ich mir eine Route rausgesucht, die ging unten am, das ist das Ostufer des Königssees lang, war bei Komoot eingezeichnet. Und als ich dann dort angekommen war, war es ein Stück weit ein normaler Weg. Und irgendwann aber ging das dann so richtig, ich sag mal, in den Dschungel nicht, aber also in unwegsames Gelände. Und man konnte nur noch, sag ich mal, mit viel Mühe irgendwie so einen kleinen Pfad erkennen. Und durch den Winter und vielleicht auch durch Hochwasser oder sowas ist teilweise eben auch so dieses ufernahe Gelände teilweise abgeschwemmt und gewesen und Bäume sind umgestürzt. Und naja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, da lang zu kommen. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, jetzt klappt das jetzt nicht. Und dann habe ich aber gesehen, dass jemand noch vor mir war und dachte dann, okay, dann muss es ja gehen und bin dann weiter. Und also an der Stelle hätte ich eigentlich auch schon abgebrochen, bin dann aber tatsächlich weiter. Und irgendwann bin ich dann auch noch auf einen, wie er sagte, sehr erfahrenen Outdoor-Wanderer gestoßen da. Und der sagte, nee, hier geht's jetzt wirklich nicht und das kriegen wir jetzt nicht hin und ich kehre jetzt um. Und naja, ich habe dann aber trotzdem irgendwie nicht aufgegeben, weil ich auch dann irgendwie deine Worte in meinem Kopf hatte, dass man doch dann irgendwie sich, naja, dass man es irgendwie, dass man es einfach mal so, dass man einfach mal sich ein bisschen herausfordert so und trotzdem natürlich auf die Sicherheit achtet, keine Frage. Aber und tatsächlich war es so, dass ich diese Strecke denn geschafft hatte, also man muss sich das vorstellen, ich bin unten, glaube ich, erstmal 2-3 Stunden diese Strecke gelaufen da, für die man eigentlich deutlich weniger bräuchte. Ich bin jetzt auch nicht gerade unfit, aber naja, jedenfalls habe ich es geschafft gehabt und danach kam dann eigentlich der eigentliche Aufstieg, das waren dann 700 Höhenmeter. Ich bin dummerweise erst Mittag gestartet, hatte dann auch so ein bisschen Zeitdruck, aber hab dann mir auch gesagt, du, das schaffst du und bin dann, glaube ich, auch so ein bisschen über mich hinausgewachsen so und bin tatsächlich noch vor Einbruch der Dunkelheit zurück gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren insgesamt. Ich glaube, insgesamt 20 Kilometer. Und in dem Gelände war das schon echt krass. Ich war ein paar Tage später, war ich mit meiner Freundin dann auf dem Wasser und haben das vom Wasser aus gesehen. Und das war, du kannst es dir nicht vorstellen, dass man da langlaufen kann. Aber es geht. Und da bin ich echt auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und da wollte ich auch zu dir so ein kleines Danke sagen, weil du eben auch ein bisschen dafür gesorgt hast, mich da durchzuziehen mit deinen Worten. Das fand ich doch großartig. Also, bleib so wie du bist, mach den Podcast immer schön weiter. Ich habe heute Morgen auch schon den Newsletter gelesen. Super interessant. Also, liebe Grüße nach wo immer du bist. Frankfurt war es, glaube ich, gerade. Ja, lass dir gut gehen und einen schönen Frühling.
Ja, und dann möchte ich heute gerne über den Sinn und Unsinn von Abenteuern sprechen und in dem Zusammenhang auch über ein paar verrückte Ideen oder Dinge, die weniger verrückt sind, auf jeden Fall darüber, wie wir Ideen entwickeln können für Abenteuer, die einen Sinn ergeben. Und ich glaube, wenn sie das nicht tun, dann kann auch darin für uns ein persönlicher Sinn liegen, den andere vielleicht gar nicht erkennen. Wenn wir auf die großen Abenteuer der Menschheit gucken, welche fallen uns dann ein? Dann sind es in der Regel sowas wie die Entdeckung des Südpols, ja, dieses legendäre Wettrennen zum Südpol, 2 Expeditionen, die britische um Scott, die norwegische um Amundsen, die ja, sich da wirklich ein Duell geliefert haben, wer ist als erstes an diesem Pol. War noch nie ein Mensch vorher gewesen. Das muss man sich immer mal vorstellen, dass es da an Orte ging, in den Gegenden ging für die großen Entdecker, Entdeckerinnen, an denen einfach noch nie jemand war. Auch ein Kolumbus, der einfach lossegelt irgendwohin, ohne zu wissen, was da kommt. Ja, ob da die Welt vielleicht doch irgendwann einfach zu Ende ist und ist das dann wahr. Das ist immer schwer, sich das vorzustellen, aber ich finde das faszinierend, wirklich diesen Gedanken. Auf jeden Fall Rennen zum Südpol. Gewonnen hat es am Ende der Norweger Amundsen, der schon im, ich glaube es war Dezember 1911, dann da stand am Pol, als Scott mit seinem Expeditionsteam ankam am Südpol. Der wusste ja nicht, dass Amundsen schon da war, hat er auch davon nicht erfahren, logischerweise, weil er war ja auf einer Expedition, dachte er wahrscheinlich jetzt auch, wir haben es geschafft, aber da am Südpol stand schon das Zelt von Amundsen mit einer norwegischen Flagge obendrauf. Das war dann das Zeichen dafür, dass da wohl schon jemand vor ihm da war. Amundsen hatte einfach sein Zelt stehen lassen. Das hat man damals so gemacht und der Rückweg war dann natürlich leichter. Scott ist dann zum Rückweg aufgebrochen, natürlich niedergeschlagen und ist auch nicht lebend angekommen. Also keiner seines Teams hat es lebend geschafft, die sind auf dem Rückweg umgekommen. Und das sind natürlich wahnsinnige Abenteuer. Die haben viel mit Erobern zu tun gehabt, wenn man es negativ formulieren möchte, mit Entdecken, wenn man es positiv formulieren möchte. Aber es gibt natürlich auch viele, viele Abenteuer in der Menschheitsgeschichte, von denen wahrscheinlich bis heute niemand weiß, weil sie nirgendwo niedergeschrieben wurden, weil sie keine Bedeutung hatte für diese Werte der westlichen, der modernen Welt, in der es dann irgendwann eben einfach sehr viel um das Entdecken und Erobern auch ginge. Wer ist irgendwo als Erster? Ja, wer schafft es als Erstes, auf dem Mount Everest zu stehen? Das ist ja so ein nächstes großes Abenteuerding. Also das zieht sich so ein Stück weit durch, dass wir einfach viel erobern wollten. Das ist aber vorbei in dem Sinne, weil auf der Landkarte einfach nichts mehr ist, was noch weiß ist, was wir noch nicht kennen, wo noch nie jemand war. Natürlich gibt es noch Tiefen in den Ozeanen oder ganz, ganz vereinzelt Flecken in zum Beispiel den indonesischen beziehungsweise papua-neuguineischen Urwäldern. Also da in der Ecke haben wir auch hier eine Podcast-Folge schon mal gehabt mit der Sabine Kügler, die in diesen Wäldern aufgezogen wurde, wo wirklich teilweise noch niemand zumindest aus der westlichen Welt war, was auch schön ist, dass es diese Orte so vereinzelt noch gibt, aber es ist wirklich so, so verschwindend gering, dass das nicht mehr das Thema wirklich ist heutzutage, wenn wir über Abenteuer sprechen. Aber dennoch ist es sicherlich ein Kriterium des Abenteuers, dieses Entdecken und sich auf neues Terrain begeben, auf Neuland wagen. Heute ist das dann eher im übertragenen Sinne der Fall. Und wir gucken natürlich mehr individuell darauf. Das ist zumindest angebracht zu schauen, was ist denn für mich Neuland? Also nicht ein kleiner Schritt für mich und ein großer für die Menschheit, ja, wie bei der Mondlandung, sondern eher ein kleiner Schritt für die Menschheit, also da mag nicht viel Neuerkenntnis drin sein für unsere Welt, für unsere Gesellschaft in dem Abenteuer, was wir vielleicht vorhaben, aber es ist ein großer Schritt für uns, weil ja, er uns wachsen lässt und uns in irgendeiner Form nach vorne bringt. Dann gibt's natürlich heute auch noch diese Abenteuer, wo es um wilde Rekorde geht, die einen doch manchmal ein bisschen schmunzeln lassen. Der erste Mensch, der bei Vollmond auf dem linken Bein um Berlin gehüpft ist oder was auch immer es da alles an wilden Rekorden gibt, die dann irgendwann ins Guinness-Buch eingetragen werden und die Leute sich auf die Fahne schreiben. Da ist natürlich die Frage, welchen Sinn hat das? Aber es ist auch immer wieder angesagt, sich da nicht anzumaßen, darüber zu urteilen. Ich find's dennoch ein bisschen schwierig, wenn es vor allem darum geht, damit Aufmerksamkeit zu erreichen, einfach nur für diesen Rekord. Ich halte es für völlig legitim, wenn man das für sich selbst macht, einfach irgendeine Herausforderung sucht, wie abwegig und verrückt die auch immer sein mag, aber wenn diese Aufmerksamkeit das ist, was im Mittelpunkt steht dabei, dann finde ich das ein bisschen schwierig. Formulieren wir das mal so. Aber habe natürlich auch gar nicht das Recht, darüber zu urteilen. Ich habe jetzt gerade gehört von jemandem, der mit einem Kühlschrank auf den Kilimandscharo gestiegen ist. Michael Copeland heißt der Typ. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, warum? Welchen Sinn macht das? Ich finde es ganz sympathisch, dass er mit der Aktion hinweisen will auf mentale Gesundheitsprobleme. Ja, also Depression, Burnout und so weiter, was es da alles gibt an Ängsten und Ausdifferenzierung. Mit dem Kühlschrank als Symbol für die Last, die doch viele mit sich herumschleppen, wenn sie durch die Welt gehen und eben auch beim Wandern, bei allem, was sie tun. Dafür dieser Kühlschrank, da hat er wohl schon einige Aktionen gemacht, auch in Großbritannien, wo er lebt. Und da kann man natürlich sagen, ja, das gibt dem Ganzen so einen Sinn, einen Zweck. Wenn es diesen Sinn aber nicht gäbe, also diesen Hinweis auf die gesundheitlichen Probleme, die Menschen mit sich herumtragen im mentalen Bereich, dann könnte man trotzdem sagen, hey, das ist für ihn, das macht für ihn Sinn. Er möchte das für sich versuchen, er hat diese Herausforderung und ich kann das in der Tat auch nachvollziehen, zu sagen, ey, ich möchte jetzt diesen Gegenstand von A nach B bringen. Ich finde, da ist zumindest ein Zweck, ein Sinn dabei, weil ich ja etwas von A nach B bringen möchte. Okay, ich muss das jetzt nicht. Okay, man könnte diesen Kühlschrank anders auf den Kilimanjaro bringen, ja, indem man, was weiß ich, mit dem Helikopter ein Stück weit bringt oder keine Ahnung. Aber er hat sich entschieden, das zu Fuß zu machen. Er möchte einen Gegenstand, einen schweren, einen unhandlichen Gegenstand von A nach B transportieren, auf einen Berg. So, früher mal war das eine Herausforderung, vor der die Menschen ja immer wieder standen. Also insofern ist das jetzt gar nicht völlig so ein Fantasieding, finde ich. Deswegen kann ich an der Idee zum Beispiel, also ich persönlich, ganz gut andocken. So, verstehe ich. Ich habe eine Nachricht bekommen, jetzt auch von einem Hörer, der mir erzählt hat von einer Aktion, die er gemacht hat. Und ich habe in der Tat auch Bilder gesehen, weil es da wohl im ZDF einen kleinen Bericht darüber gab. Der wollte Couchsurfen gehen. Und zwar ein bisschen anders, als wir das so kennen. Der wollte ein Sofa auf Rollen setzen und dann dieses Sofa von A nach B ziehen. Ich glaube, das war in Thüringen, eine Strecke von 200 Kilometern oder so. Von oder nach Gera, ich habe es nicht mehr genau auf dem Zettel, mag auch Sachsen-Anhalt gewesen sein, irgendwo in Ostdeutschland, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, ist dann aufgebrochen und hat da wirklich kein tolles Equipment gehabt. Ja, also jetzt wirklich ein Sofa, so ein ausgemustertes über ein Kleinanzeigenportal, hat da rudimentär einfach was drunter geschraubt, so Griffe ran gemacht und hat dann dieses Sofa hinter sich hergezogen, teilweise geschoben. Und das war seine Aufgabe. Auch da ging es darum, einen Gegenstand von A nach B zu bringen. Und dann kann man ja sagen, dass da ist auf jeden Fall irgendwie ein Sinn drin. Ja. Zumindest finde ich, da ist mehr Sinn drin, als zu sagen, davon habe ich neulich hier erzählt, ich mache jetzt 1000 Liegestütze am Tag. Ja, das ist ein körperliches Training, aber dafür würden auch 200 oder 300 reichen. Da geht's so mehr um diese Zahl. Ja, ich will jetzt irgendwie hier eine Leistung erbringen. 1000 Liegestütze oder ich will 100 Kilometer von meiner Haustür laufen, einfach eine Runde. Ja, und dann komme ich wieder an und bin dann 100 Kilometer im Kreis gelaufen. Oder ich sage, ich will, gibt's ein aktuelles Beispiel auch für 100 Ironman-Distanzen an 100 aufeinanderfolgenden Tagen machen oder 120. Da gibt's einen deutschen Abenteurer, der gerade mit diesem Projekt startet und zwar immer am gleichen Ort. 4 Monate lang einen Ironman jeden Tag machen am gleichen Ort, um am Ende dann einen Rekord zu haben. Aber wieder, wer bin ich, darüber urteilen zu dürfen? Denn es kann natürlich noch ganz viel anderes da drin stecken, dieses an die persönlichen Grenzen gehen und mal gucken, zu was bin ich in der Lage. Also ich habe keine Ahnung, was die persönlichen Beweggründe sind. Nochmal, solange das nicht im Vordergrund steht, dass es da eben nur um die Aufmerksamkeit und um diesen Rekord geht, ist das doch völlig in Ordnung. Und selbst wenn es so wäre, wäre es auch völlig in Ordnung. Nur dann kann ich immer nicht so viel damit anfangen, ich persönlich. Aber diese Idee, irgendwas zu transportieren, die finde ich super. Noch besser finde ich es, wenn das wirklich notwendig ist, diesen Gegenstand von A nach B zu transportieren. Hab am Wochenende mit einer Frau gesprochen, die inspiriert von dem Vortrag, den sie von mir gehört hat, mir erzählt hat, dass sie mal mit der Familie so ein großes Go-Kart, so ein vierrädriges, gekauft haben, auch über ein Kleinanzeigenportal. Und das war wohl 30 Kilometer entfernt von ihrer Haustür. Da stand dieses Go-Kart und da sind sie nun hin und haben das bezahlt und wollten es dann mitnehmen. Und der Verkäufer fragte nur, ja, und wo ist denn jetzt euer Transporter? Und die haben gesagt, ja, nee, wir haben keinen Transporter. Und der Verkäufer fragte, ja, aber wie wollt ihr das denn jetzt wegkriegen? Naja, fahren, haben sie gesagt. Wir wollen das jetzt nach Hause fahren. Dann sagte der, aber es sind ja 30 Kilometer, wie wollt ihr denn das machen? Und dann haben sie gesagt, dann gucken wir mal. Also sind sie mit der Familie 30 Kilometer mit diesem Go-Kart gefahren, um das nach Hause zu bringen. Und daran fühlte sie sich erinnert, als ich erzählt hatte von meinem Tretboot-Mikroabenteuer. Wir haben ja mal ein Tretboot gekauft an der Ostsee in einem Ort, der heißt Kalifornien, ja, und wollten dieses Tretboot von Kalifornien nach Hamburg fahren. Das ist natürlich auch eine relativ verrückte Idee. Wir haben das am Ende auch nicht geschafft innerhalb der Zeit, die wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten das innerhalb von 72 Stunden machen, weil ich ja irgendwann mal so die Regel aufgestellt habe für mich, dass ein Mikroabenteuer maximal 72 Stunden dauert. Wir sind in diesen 72 Stunden aber nicht ganz bis nach Hamburg gekommen. Was wir aber geschafft haben und uns auf die Fahne schreiben können, ist die Erstbefahrung des Nordostseekanals mit dem Tretboot, 100 Kilometer durch den Nordostseekanal. Also das macht natürlich auch wenig Sinn, objektiv betrachtet. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, was macht denn Sinn, wenn nicht das? Ich habe da etwas gekauft und das möchte ich nach Hause bringen, also bringe ich das nach Hause. Klar, hätte andere Möglichkeiten gegeben. Aber zumindest, finde ich, steckte da dann ja so ein Sinn dahinter. Ich hatte schon, ich glaube, vor 7, 8 Jahren mal die Idee, einen Baumstamm durch Deutschland zu transportieren. Und zwar einen, den ich selbst nicht alleine tragen kann, wo ich immer jemanden brauche, der oder die mir hilft. Also alleine unterwegs sein mit einem Gegenstand, den ich selbst nicht tragen kann. Wie spannend das wäre, was sich da so ergibt, wen ich kennenlerne, wo ich vielleicht nicht weiterkomme, wo den jemand auflädt und nochmal irgendwo mit einem Karren irgendwo hinzieht oder man das gemeinsam tut. Das habe ich bislang noch nicht umgesetzt, spukt aber noch in meinem Kopf ein bisschen rum. Geht natürlich auch niederschwelliger. Wir können auch einen Brief von A nach B bringen, und zwar zu Fuß oder mit dem Fahrrad und nicht mit der Post. Also vielleicht nehmt ihr das mal mit, nochmal als Gedanken, als Idee, irgendwas von A nach B transportieren. Und wenn es am Ende wir selber sind, die von A nach B gehen, um einen Gruß zu überreichen oder um jemanden zu besuchen, ja, auch da steckt natürlich ein Sinn, ein Zweck dahinter. Was manchmal so ein bisschen hinten überfällt, sind die Abenteuer, und das sind ja auch Abenteuer, die nicht so an Leistungen und Distanzen und Zeiten gekoppelt sind. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte im Wald einfach mal Zeit verbringen, ich möchte da beobachten, ich möchte das verstehen, ich möchte die Natur besser verstehen, ich will meine Achtsamkeit schulen. Auch das können ja fantastische Abenteuer sein, weil wir uns auf ein neues Terrain vielleicht begeben, weil wir uns eine Herausforderung stellen, der wir uns bislang noch nicht gestellt haben. Da ist natürlich nochmal mehr die Frage, welchen Sinn macht das, welchen Zweck erfüllt das? Für uns hat es mit Sicherheit einen, hat es einen Mehrwert, das auf jeden Fall. Aber wir könnten uns auch vorstellen, wenn wir mal, ja, nochmal da andocken an diesem Gedanken, was bringt denn jetzt ein Abenteuer auch für andere, ja, oder für die Welt, für die Gesellschaft, welche Erkenntnis dann, was können wir denn jetzt hier Neues entdecken? Dann können wir natürlich auch hingehen und uns sowas mal kreieren. Ja, uns vorstellen, das wäre so. Also wenn wir Vögel beobachten zum Beispiel, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir etwas herausfinden müssen oder möchten, wie zum Beispiel der Tagesablauf eines Spechts ist, mit einem wissenschaftlichen Ansatz daran gehen und den zu dokumentieren. Ja, und so ein bisschen mal zu fühlen wie Darwin, der losgezogen ist und sich mit Natur, Evolution und so weiter beschäftigt hat, mit den einzelnen Tieren, mit den einzelnen Pflanzen. Und ja, das wirklich zu durchdringen und zu verstehen, vielleicht sogar wirklich zu dokumentieren, was uns da auffällt. Und schon haben wir da so einen Sinn und Zweck drin, der vielleicht dieses Unterfangen nochmal besonderer macht oder dem mehr Nachdruck verleiht, am Ende uns dann vielleicht auch nochmal mehr motiviert, wirklich regelmäßig da rauszugehen und das zu tun. So, ich glaube, das ist am Ende ja das, was dann das Allerwichtigste ist, dass wir es einfach öfter machen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir so einen Sinn und Zweck da reingeben in diese Unternehmung, diese draußen Unternehmung, uns eine Aufgabe stellen, wirklich eine konkrete Aufgabe stellen, dass wir dann besser motiviert sind, dass es uns dann besser gelingt, das regelmäßig zu machen. Also guckt doch auch mal da, vielleicht habt ihr irgendwas, was euch einfällt. Ich will ja jetzt gar nicht zu viel vorformulieren. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass das hier nicht so eine Gebrauchsanweisung ist, ja, dieser Podcast, sondern dass es hier Ideen und Impulse gibt, die ihr für euch, die ihr diesen Podcast hört, dann weiterdreht und da für euch Sachen draus entwickelt, die dann für euch wertvoll sind. Und darüber freue ich mich, wenn das funktioniert. Was mir gerade noch einfällt, ist etwas, was ich mal auf Sylt gemacht habe. Also ich hatte mal diese Idee, ein Mikroabenteuer auf Sylt zu machen. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie kann ich dem denn in irgendeiner Form Sinn geben, irgendwas so dahinter packen? Und habe dann gedacht, ich sammle einfach Müll. Und das habe ich gemacht. Ich habe 2 Tage lang Müll gesammelt auf dieser Insel. Den Strand rauf und runter. Viel gefunden. Auch versucht, bei einigen Gegenständen nochmal nachzuvollziehen. Wo kommen die denn her? Und wie sind die hier an diesem Strand, an dieser Insel gelandet? Hab so dieses Mikroabenteuer richtig aufgeladen. Mit, ja, letztlich besonderen Momenten und besonderen Erlebnissen mit einer Aufgabe. Ich glaube, das hilft, auch so eine Aufgabe mit reinzubringen in ein Abenteuer, auch wenn das natürlich nicht zwingend erforderlich ist. Wir können auch eine wunderbare Zeit einfach da draußen haben, ohne das groß mit einer Aufgabe aufzuladen. Und letztlich ist jede bekloppte Idee und meinetwegen auch jeder Rekordversuch ja fein, wenn wir dann mehr draußen sind und es uns besser geht. Also guckt doch mal, ob ihr einen Kühlschrank habt oder eine Waschmaschine, die aussortiert werden kann. Verkauft die über Kleinanzeigen und dann schreibt ihr einfach rein, Lieferung ist schon inklusive. Dann bringt ihr die da vorbei, schnallt euch die auf den Rücken und dann geht's los. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Schreibt mir gerne, lasst mich das wissen, wie solche Abenteuer für euch aussehen oder was ihr vielleicht auch für Erfahrungen schon gemacht habt. Aber also ganz im Ernst, auch zum Beispiel Klamotten auszusortieren und die dann irgendwo hinzubringen, an irgendeine Stelle, wo sie anderen noch helfen. Auch das kann ein wunderbares kleines Abenteuer sein. Also hinzubringen aus Muskelkraft. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Nächste Woche habe ich hier wieder einen Gesprächsgast in der neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. When you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell. And I know that sometimes it'll get real blue. Work with me and we can make it through. You can lean on me, cause hon, I'm here for you. Mm-hmm.
twine. The oldest love feels new.